Ja, herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück zu unserem Offenbarungsseminar. Ich hoffe, ihr habt die Pause gut nutzen können, auch einmal was auch immer zu tun. Wir sind froh, dass wir jetzt die Offenbarung studieren können. Wir haben heute den 10. Vers vor des 12. Kapitels. Das ist ein Schlüsselvers und der hat es wirklich in sich. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Und ich möchte euch einladen, auch die jetzt live vom Computer sitzt, mit mir niederzuknien, zu beten und dann fangen wir an. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt dein Wort studieren können. Schenkt uns deinen Heiligen Geist. Gib, dass wir ergriffen werden von deiner Liebe und dass wir erkennen, wie sehr du uns führst und wie sehr du uns schätzt und wie sehr du uns liebst. Und wir möchten dich bitten, dass das, was wir lesen, einen wirklichen Einfluss hat in unserem Leben, dass wir über dich nachdenken und den Sieg, den du uns anbietest, in unserem Leben auch erleben. Wir bitten dich, dass du jetzt alle Störende fernhältst und dass die Worte der Offenbarung für uns lebendig werden. Amen. Offenbarung, Kapitel 12, Vers 10. Wir wagen uns vor in das Zentrum des Kapitels, sozusagen. In Offenbarung 12, Vers 10, wir wollen mal den Text gemeinsam lesen. Da heißt es: Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes, die Herrschaft seines Christus. Und hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Okay, wir haben jetzt gerade schon ein bisschen im Hinterkopf, was wir alles gelernt haben über die Auslegungsmethoden Millers. Nicht wahr? Können wir gleich ein bisschen anwenden, das Vers für Vers vergleichen und studieren und nüchtern darüber nachdenken. Frage Nummer eins, die ich hätte. Was würdet ihr sagen, ist das Schlüsselwort in diesem Vers? Was ist für euch, würdet ihr sagen, das ist besonders wichtig zum Verständnis des Verses? Ha, ihr sagt, das hätte ich. Ja, ihr seid so gut. Gut, natürlich, absolut, das ist nun. Warum? Weil hier offensichtlich eine Zeitfolge zu sehen ist, nicht wahr? Wir sehen in Vers 7 haben wir gesehen, der große Kampf im Himmel. Dann haben wir in Vers 8 und 9 gesehen, wie Satan das erste Mal aus dem Himmel geworfen wurde. Wohl wissen, er hatte noch Zugang als Fürst dieser Welt. Ja? Er war der Verführer der Welt. Und dann heißt es in Vers 10, nun, ja, nach einem gewissen Zeitraum, nun ist, wie es hier heißt, das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Fassen wir zusammen, was ist der? Wir haben hier also einen bestimmten Zeitpunkt. Was wird mit diesem Zeitpunkt verbunden? Was passiert bei diesem Zeitpunkt? Genau, was? Was passiert dann?
Das Heil und die Kraft.
Wir haben Heil, was haben wir noch?
Kraft.
Ja? Das Reich. Okay, jetzt haben wir schon die Übersetzung. Das sind drei Dinge, nicht wahr? Heil, Macht und Reich. Oder Kraft, genau. Und die gehören jetzt wem?
Unseres Gottes, unserem Gott.
Unseres Gott, genau, und die Herrschaft seines Christus. Und was wird was ist die zweite Kernaussage dieses Verses? Genau. Der Verkläger wird hinabgestürzt. Ja? Jetzt, wenn man Vers 7 bis 10 durchliest, sieht man, dass der Satan eigentlich zweimal rausgeworfen wird. Könnt ihr das sehen? Er wird in Vers 8 und 9 rausgeworfen, verführt die ganze Erde und dann wird er nochmal hinausgeworfen. Wir haben das ja, glaube ich, schon mal angesprochen, als wir Vers 8 und besprochen haben, dass es da zwei Hinauswürfe gab. Und warum er dann nochmal Zugang hatte, weil er sich das Recht erschlichen hat, dem er die Menschen verführt hat. Wir haben also sozusagen eine zeitliche Einordnung, die ist sehr wichtig. Wir haben irgendwo vor langer Zeit, zu einem unbestimmten Zeitpunkt, haben wir Vers 7, der dort, naja, in grauer Vorzeit, hätte man dann gesagt, im Himmel stattfindet. Dann haben wir Vers 8 und Vers 9 beschreibt dann die Verführung der Welt. Das wäre sozusagen der Sündenfall, ja? Macht das Sinn? Jetzt, was wäre der nächste chronologische Vers in Kapitel 12? Nach Vers 9. Okay, also Vers 10 ist das nächste, was kommt. Nicht wahr? Vers 10 ist dann, was ist Vers 10? Ohne, dass wir schon mal alles vorwegnehmen, aber was ist Vers 10?
Die Aufrichtung des Reiches.
Genau, wodurch? Ja, ganz konkret. Durch das Kreuz. Ja, können wir das sehen? Wenn wir gleich noch im Einzelnen sehen, aber hier ist das Kreuz angesprochen, Vers 10. Ja? Jetzt Vers 7, 8, 9, 10 bilden eine chronologische Reihenfolge, die allerdings hier ziemlich noch leer ist. Gibt es etwas im Kapitel, was das hier auffüllt? Genau, das ist diese Zeit hier, nicht wahr? Das ist die Vers 9 Zeit sozusagen. Womit fängt das Kapitel an?
Es fing an mit dem Krieg im Himmel.
Nein, damit fängt das Kapitel nicht an. Genau, damit fängt Kapitel 7 an, diese neue Linie der Prophezeiung. Aber das Kapitel fängt schon an in Kapitel. Genau, aber meine Frage war, das Kapitel fängt an in Kapitel, in Vers 1. Und worum geht es in Vers 1? Die Frau und der Drache. Wer ist die Frau nochmal? Die Gemeinde. Wo würde man Vers 1 einordnen irgendwo? Da? 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 Ab wann hat Gott eine Kirche? Ab wann hat er eine Gemeinde? Seit es einen Sündenfall gab, gab es einen Lösungsplan, nicht wahr? Es gab ein Volk Gottes. Also kurz danach sozusagen, ja? Da wäre sozusagen Vers 1. Die Frau. Und natürlich, diese Frau steht jetzt im Konflikt mit dem Satan, der schon vorher da war, nicht wahr? Vers 2 und 3. Und was ist das nächste, das denn sozusagen chronologisch bedeutsam ist? Sie ist schwanger, nicht wahr? Sie soll gebären. Sie hat Wehen, nicht wahr? Und dann, was passiert, nachdem sie Wehen hat? Sie gebiert. Und das ist die, was ist das? Das wäre Vers 5, nicht wahr? Das wäre die Geburt Jesu. Das wäre die Geburt Jesu. Vorher die Wehen. Was waren nochmal die Wehen? Können wir uns erinnern, was die Wehen waren? Die Ereignisse vor der, genau, das stimmt. Aber was waren die Ereignisse, die das Volk Gottes erlebt hat vor der Geburt Jesu? Gab es auch Trübsal vor der Zeit Jesu? Im Volk Gottes?
Es herrschte
Dunkelheit. Ja, gab es Trübsal. Also Gebären wird ja immer wehen, werden wir verwenden, auch für äußere Ereignisse, nicht wahr? Auch in der Endzeit mindestens, ja, dann die ganzen Trübsalen und Plagen sind, das ist der Anfang der Wehen, nicht wahr? Das, was sozusagen wirklich. Katastrophen. Wie war die Situation des Volkes Gottes? Sie waren unter der Herrschaft Roms. Und bevor sie unter der Herrschaft Roms waren, waren sie unter der Herrschaft der Griechen, genau. Der Seleukiden und Ptolemäer, nicht wahr? Und davor waren sie unter den Attacken der Perser und davor in Babylonien. Also, sie waren eine ganze Zeit lang ein freies Königreich und irgendwann kamen sie in die Gefangenschaft, haben sich nie wieder richtig ganz draus befreit, nicht wahr? Waren immer in Trübsal, in Wehen. Das wäre sozusagen diese Zeit, ja. Das ist jetzt nicht in Maßstab sozusagen, ja. Aber es wäre eine Zeit der Unterdrückung. Der nationalen Unterdrückung, die zur Geburt Jesu führt. Und wie geht jetzt Vers 5 weiter? Das Kind wird unterdrückt. Was ist das? Das ist die Himmelfahrt. Wo würde die jetzt kommen?
Nach dem Kreuz.
Nach dem Kreuz, irgendwo hier. Ja, das ist 5b dann, ne? Himmelfahrt. Ah. Okay, was kommt dann? Genau, was ist das? Das sind die 1062 Jahre, ja? Von 538 bis 1798. Jetzt, ich habe das aus einem Grund gemacht. Was haben wir gerade gemacht? Genau, aber wie haben wir das gemacht? Genau, wenn wir das Ganze durchgegangen sind und ich euch komische Fragen gestellt habe, bis ihr irgendwann auch die Antwort gesagt habt. Genau. Hier gab es zwei Prophezeiungen, die beide letztendlich vom selben sprechen, vom großen Kampf, nicht wahr? Diese Prophezeiung spricht vom großen Kampf, diese spricht vom großen Kampf. Und was haben wir gemacht? Wir haben beides in eins kombiniert. Jemand sage jetzt, aha, weil er sich daran erinnert, wo wir gerade schon mal in eins kombiniert gehabt haben. William Miller, genau. Das ist genauso wie mit Daniel 2, wo man Daniel 2 und 7 und 8 nebeneinander legt. Das kennen wir, nicht wahr? Das ist uns bekannt. Wir wissen, Gold ist das gleiche wie der Löwe, nicht wahr? Und Bronze ist dasselbe wie der Leopard und wie der Ziegenbock. Das kennen wir schon. Aber das geht es halt nicht nur in Daniel 2, 7 und 8. Das geht auch in vielen anderen Bereichen so. Und da kennen wir es meistens nicht. Ja? Es sind zwei verschiedene chronologisch laufende Reihen. Ja? Die springen in sich nicht immer hin und her. Ja? Also nicht so, dass Vers 5 zu Vers 4 wieder zurückspringt. Das ist eine Reihe von Vers 1 bis 6, zack. Und dann geht es wieder zurück, also 1 bis 6 geht so weit, und dann springt es wieder zurück, ich habe es jetzt nur falsch umgeschrieben, auf von 7 und wieder vorwärts. Und diese beiden harmonieren an bestimmten Punkten, wie wir noch sehen werden, und geben jetzt mehr Detail zueinander. Ja, wenn ich jetzt beides zusammen kombiniere, sehe ich also den Kampf im Himmel, den Sturz Satans auf die Erde, den Sündenfall, die Entstehung des Evangeliums und damit der Gemeinde, die vielen Irrwege des Volkes Gottes, die Geburt Jesu, die Kreuzigung, die Himmelfahrt. Könnt ihr euch erinnern, dass wir letztes Mal gewundert haben, dass hier die Kreuzigung gar nicht stattfand? Dass wir gesagt haben, ja, ihr wird ja geboren in den Himmel, wo ist die Kreuzigung? Wie kannst du eine Prophezeiung geben ohne Kreuzigung? Kein Wunder, die ist einfach in der nächsten Linie. Bibelstudium ist oft Linie auf Linie auf Linie auf Linie. Man muss die Linien finden und dann entsprechend miteinander kombinieren. Bisschen deutlich geworden, was wir versucht haben? Ganz wichtig. Das macht auch übrigens viel Freude, wenn man das mal selbst für sich so macht und mal so guckt, wie weit geht das jetzt und wie hängt das miteinander zusammen. Dann sieht man nämlich plötzlich ein großes Panorama, ja? Und sieht jetzt, wo dieser Vers wirklich eingeordnet ist, nämlich in den gesamten Erlösungsplan. Hat man jetzt nur 10 Verse angeschaut und sieht jetzt so den gesamten Plan der Bibel, so in wenigen Versen. Aber jetzt zum eigentlichen Vers. Es heißt ja dort, dass ihm drei Dinge zuteil werden, nämlich Heil, Macht und Reich. Jetzt, was würdet ihr sagen? Worum geht es beim Heil? Um Errettung, ja. Das griechische Wort ist das Wort, das man auch für Erlösung bezeichnet. Und deswegen wird es ganz deutlich, dass hier, das ist Soteria. Ist das richtig ausgesprochen? Soteria? Soteria. Soteria. Genau. Soteria. Genau. Die Theologen sprechen, wenn sie über Erlösung sprechen, auch von der Soteriologie. Das ist die Lehre von der Erlösung. Ja? Nun ist die Erlösung gekommen. Mit anderen Worten, wir haben lange drauf gewartet. Die Gemeinde, die Frau hat lange diese Verheißung im Hinterkopf gehabt, wo die Frau der jemand gebären wird. Seht ihr, wenn ihr das alles jetzt anschaut hier, seht ihr, wie alles eine Entfaltung ist von 1. Mose 3, Vers 15. Nicht wahr? Ich werde Feindschaft setzen. Welche Feindschaft? Die Feindschaft vom Kampf zwischen dir, der Schlange, die auf die Erde gefallen ist, und der Frau. Und sie wird schwanger werden. Ich weiß nicht, ihr Same, da hat sie Wehen. Ihr Same wird ihr den Kopf zertreten. Ja? Beide Linien geben verschiedene Aspekte, die sozusagen 1. Mose 3, Vers 15 völlig entfalten. Und erklären. Es geht also um die Erlösung. Okay, worum geht es noch? Es geht ja um das Heil und es geht um die Kraft. Jetzt, worum geht es bei Kraft? Schöpfung, ja, das Wort Gottes ist schöpferische Kraft. Ich mache das Licht und es wurde Licht. Ja, die Kraft des Evangeliums ist eigentlich genau das Gleiche, nicht wahr? Es sind eigentlich nur zwei verschiedene Worte für das Gleiche. Denn das Evangelium ist Gottes Kraft. Sagt welcher Vers? Das Evangelium ist Gott. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt, sowohl für den Juden. Römer 1, Vers 16, ganz genau. das Evangelium. Nun ist es gekommen, ja? Lange war es vorhergesagt worden. Vorhergesagt, es begann in 1. Mose 3, Vers 15. Wird der Vorhersage, und über viele Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte, und fast Jahrtausende, ist es vorhergesagt worden. Nun ist es gekommen. Ja? Ihr könnt also sehen, wie Vers 10 sozusagen im Gesamtkontext von Offenbarung 12 den Höhepunkt bildet. Ja, sozusagen den Berg, auf den es geht. Nun ist sie gekommen, die Erlösung. Und die Kraft. Denn vorher hat man im Glauben vorausgeschaut, jetzt ist die Kraft da. Was verändert diese Kraft jetzt? Bringt die irgendwas Neues mit sich? Was bringt sie mit sich?
Also sie bringt auf jeden Fall mit, dass Gott das Reich wieder an sich hat.
Genau, das Reich. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Und das wisst ihr ja schon, oder? Könnt ihr euch erinnern? Mein Lieblingsthema zur Zeit. Das Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Es ist wie ein Samen, nicht wahr? Welches Gleichnis sagt das? Das Reich Gottes. Welches Gleichnis spricht davon? Das Reich Gottes ist gleich einem Seemann, der ausgesetzt ist. Einem Samen. Es gibt ja mehrere Gleichnisse, die da so ähnlich sagen. Es gibt ein ganz bestimmtes Gleichnis, das deutlich macht, dass das Reich Gottes wie ein Samen ist und dann wächst und wächst. Erst der Halm, dann die Ehre, dann der volle Weizen in der Ehre. Wenn die Frucht es zulässt, ja, ich glaube, wir haben schon bestimmt 1005 Mal angeschaut. Aber Wiederholung ist die Mutter aller Weisheit. Es ist in Markus 4. Markus 4, Vers 26 bis 29. Markus 4, 26 bis 29. Das Reich Gottes wächst. Das heißt, hier beginnt das Reich Gottes, ja? Was hat Jesus gepredigt, als er anfing mit seinem öffentlichen Dienst? Was hat er gepredigt? Das Reich ist nah herbeigekommen, denn es waren jetzt nur noch nicht mal wenige Jahre, bis es kommen sollte. Das heißt, hier am Kreuz ist wirklich was Entscheidendes passiert. Das Reich Gottes hat begonnen. Womit? Du hast gesagt, das ist wie ein Samenkorn, nicht wahr? Lass mal euren Finger drin und geht mal mit mir zu Johannes 12, ganz kurz. Ich glaube, wir haben das schon mal angeschaut, aber wir wiederholen das nochmal. Passt ganz gut hier. Johannes 12. Und dort Vers 24. Johannes 12, Vers 24. Da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es was?
Allein.
Wenn es aber stirbt, so bringt es? Viel Frucht. Und das ist natürlich ein Hinweis auf wen? Jesus, der in die Erde fiel, der Mensch wurde und starb. Und das ist sozusagen dieses Samenkorn, das ausgestreut wird, Markus 4. Der Samen wird ausgestreut, das Korn fällt in die Erde, stirbt, bringt aber dann viel Frucht. Und das Kreuz ist der Anfangspunkt, das ist das Ausstreuen des Samens im eigentlichen Sinne. Und von dort, das heißt mit anderen Worten, das ist jetzt sehr wichtig, das Reich Gottes kam halt nicht als Klotz von der Erde, boom, hier ist es. Ja, Jesus sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann, es ist mitten unter euch. Und es wächst und wächst und wächst und wächst und wächst und wächst und wächst, bis es sozusagen sichtbar dann auf der neuen Erde Platz hat, bis sozusagen, denn, aber das hat zu tun mit dem Reich Gottes, mit der Natur. Das müssen wir jetzt anschauen. Wir haben es schon mal gemacht, aber was ist das Reich Gottes eigentlich in sich selbst? Was ist das Reich Gottes?
Das ist
Jesus in uns. Jesus in uns, ja, das stimmt. Also, die klassische Frage ist, was ist die Definition des Reiches Gottes? Erkläre mir mit 3 Worten, was das Reich Gottes ist. Oder 4 oder 5. Jemand fragt dich auf der Straße und sagt, hey, ich habe die Bibel durchgelesen und Jesus sagt ungefähr 95% deiner Gleichnisse, das Reich Gottes ist gleich. Vater unser, dein Reich komme. Das Evangelium vom Reich soll gepredigt werden. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Glückselig sind die Trauernden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Bei ihm gibt es ständig nur das Reich Gottes. Jetzt erklärt mir, liebe Christen, die an die Bibel glaubt und die ihr dieses Neue Testament gelesen habt und glaubt, was da steht, was meint er damit? Was ist das Reich Gottes?
Das ist der Platz, wo sein Wille geschieht.
Wo sein Wille geschieht? Ja, das stimmt. Habt ihr eine biblische Erklärung? Okay, schauen wir gemeinsam das an in Römer 14, Vers 17. Wenn wir das lesen, werdet ihr sagen, ach ja, das kennen wir doch. Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Sagen wir erneut Halleluja. Warum? Warum ist das Essen? Genau, warum ist das Reich Gottes nicht Essen und Trinken? Wiederholen wir es nochmal. Auch Essen und Trinken ist auch schön. Gott hat nichts gegen Essen und Trinken. Aber warum definiert Essen und Trinken nicht das Reich Gottes? Weil es Menschen gibt, die alles richtig machen in Bezug auf Essen und Trinken und trotzdem nicht im Reich Gottes sind. Nicht wahr? Man kann Gottes Vorschriften in Bezug auf Essen und Trinken hundertprozentig einhalten. Man kann der gesündeste Veganer auf der Welt sein und kann trotzdem ein Hindu sein. Dann kann man es nicht im Reich Gottes. Das heißt aber nicht, dass Essen und Trinken unwichtig ist. Wer im Reich Gottes ist, der wird auch essen und trinken zur Ehre Gottes. Nicht wahr? Denn alles, was ihr tut, ob essen oder trinken oder was ihr sonst tut, tut alles zur Ehre Gottes. 1. Korinther 10. Aber hier wird ganz deutlich, was sozusagen das Reich Gottes definiert. Es sind drei Dinge, nämlich Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und ich glaube, wir haben das, jetzt erinnert euch, oder? Das ist das, was gekommen ist. Jetzt ist Gerechtigkeit gekommen. Wer ist unsere Gerechtigkeit? Christus. Christus unsere Gerechtigkeit, der Herr unsere Gerechtigkeit. Wer ist unser Friede? Unser Friedefürst, nicht wahr? In Micha, wenn wir diese Woche ja studieren, wir in unserer Kanzler Study Hour auch, übrigens, wenn ihr das nicht angeschaut habt, haben wir von gerade aufgenommen, wird bald in wenigen Stunden um sein. Da geht's, sagt der Micha an einer Stelle, er wird, lass uns das mal aufschlagen, wo ich das schon sage jetzt, in Micha, genau, in Micha 5, Vers 1, da heißt es, und du Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, ich kenne diese Prophezeiung, oder? Aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Und darum gibt er sie hin, bis zur Zeit, da die, welche gebären sollte, soll geboren haben wird und der Überrest seiner Kinder, seiner Brüder, wird zurückkehren zu den Kindern Israels. Und heißt es in Vers 3, und er wird auftreten und sie weiden in der was? In der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens. Ich meine, nun ist gekommen, Heil und Kraft und Reich. In der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Ende der Erde. Und dieser wird was? Er wird Friede, er wird der Friede sein. Jesus ist nicht nur das Leben, das Licht, das Brot, der Weg, die Wahrheit, er ist auch der Friede. Er hat nicht nur Frieden, er ist nicht nur der Friedefürst, er ist der Friede selbst. Wenn also hier Friede das Reich Gottes darstellt, ist Christus das Reich Gottes. Ja? Friede. Okay, was ist das Dritte? Was war das Dritte? Also Freude im Heiligen Geist. Und, ja, und was hat Jesus getan, nachdem er in den Himmel gegangen ist und das Opfer gebracht hat, nachdem
den Heiligen Geist versprochen,
nicht wahr? Denn wenn man eine Pflanze sät, was braucht die Pflanze? Regen, nicht wahr? Ja? Das ist der Frühring und dann später der Spätring, ja? Das heißt, hier beginnt die Pflanzung, die dann bis zur Ernte führt. Und die Ernte ist was? Wofür steht die Ernte am Ende? Für die Wiederkunft, nicht wahr? Erlösung ist das Gesamte, nicht wahr? Erlösung ist, da wird das, das Sehen, dann wird es wächst bis zur Ernte. Und das hat sozusagen einen historischen Aspekt, dass Jesus vom Kreuz bis zur Wiederkunft ist sozusagen ein Erntezyklus, wenn man so will. Oder ein Landwirtschaftszyklus. Genauso aber auch in unserem Leben, nicht wahr? Von dem Moment, wo ich zum ersten Mal das Wort Gottes vom Kreuz höre, da geht es dann auch bei mir persönlich los, bis zur Ernte, die entweder mein Tod ist oder wenn ich Jesus lebend wiederkommen sehe. Das ist beim Frühregen, Spätregen ja genau das Gleiche. Frühregen, Spätregen hat man einen geschichtlichen Aspekt. Frühregen war Pfingsten, Spätregen ist die Endausgießung des Heiligen Geistes in der Endzeit. Aber genauso hat es auch einen persönlichen Aspekt. Mein persönlicher Frühregen war, als ich Christus kennengelernt habe und so weiter. Ihr seht also, es hat immer einen weltgeschichtlichen und einen persönlichen Aspekt. Aber beides ist ganz wichtig. Das ist das Reich Gottes und das ist hier gekommen. Also ich glaube, es lohnt sich wirklich, wenn man mehr über das Reich Gottes nachdenkt. Was ist das Gegenteil vom Reich Gottes? Das Reich Satans, ganz genau. Das Reich Gottes besteht aus Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Was ist das Gegenteil von Gerechtigkeit?
Ungerechtigkeit.
Das wäre was hier regiert hat, nicht wahr? Das wäre dann, also wir schreiben mal hier, Gerechtigkeit. Und dann hatten wir hier Ungerechtigkeit. Übrigens, was ist Ungerechtigkeit anders ausgedrückt in der Bibel? Die Bibel sagt in 1. Johannes 5, Vers 17, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Das heißt, hier regiert. Hier kommt die Erlösung. Was heißt es? Er wird, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinweg nimmt. Er wird das Volk erretten in seinen Sünden oder von den Sünden. Ja, das ist diese Idee. Wegnehmen. Erlösung. Jetzt, das zweite war Friede. Was ist das Gegenteil von Friede? Unfriede, genau. Krieg, Rebellion, nicht wahr? Wo haben wir Krieg und Rebellion? Hier, nicht wahr? Hier begann der Krieg, hier begann die Sünde, hier beginnt sozusagen jetzt etwas Neues. Hier pflanzt Gott seine himmlischen Prinzipien auf den rebellischen Planeten und wartet so lange, bis es volle Frucht bringt, um zu kommen und es einzuernten. Und was war das dritte? Freude im Heiligen Geist. Was ist das Gegenteil von Freude im Heiligen Geist? Das Gegenteil von Freude im Heiligen Geist.
Sünde gegen den Heiligen Geist.
Sünde gegen den Heiligen Geist, letztendlich, das ist, dann führt es am Ende.
Sklaverei.
Auch, ja, das ist vollkommen richtig. Der Heilige Geist, wo der Geist ist, da ist Freiheit, sagt die Bibel. Das ist sehr, sehr richtig. Bleiben wir in der Formulierung. Was ist das Gegenteil vom Heiligen Geist? Das Fleisch, nicht wahr? Die Bibel sagt in Galater, das Geist gelüstet gegen den Fleisch und das Fleisch gelüstet gegen den Geist. Die beiden widerstreben einander, deswegen tut ihr nicht das, was ihr wollt. Wir haben also Freude im Fleisch. Wisst ihr, das ist auch so schön. Oder so interessant. Nicht schön, aber interessant. Wir können wählen, welche Freude wir haben wollen. Freude im Fleisch, die zur Sklaverei führt und letztendlich zur Sünde gegen den Heiligen Geist, wenn man daran festhält. Oder Freude im Heiligen Geist. Es ist nicht Freude oder keine Freude. Es ist entweder eine tödliche Freude, die kurz anhält, verpufft und dann mich für immer zum Sklaven macht. Oder eine Freude, die ewig ist und wirklich erfüllt ist. Eine wahre Freude, eine Scheinfreude. Und diese fleischlichen Prinzipien sind natürlich auch hier entstanden. Und der Heilige Geist kommt jetzt, um das Reich Gottes zu fördern. Und das Kreuz ist sozusagen der Umschlagspunkt, wo sich alles ändert. Jetzt kommt eine interessante Frage. Die wollen wir heute noch besprechen. Warum war erst das Kreuz? Es ist gut zu hören. Warum war erst das Kreuz der Beginn des Reiches Gottes auf der Erde? Stefan, nochmal. Warum war erst das Kreuz der Beginn des Reiches Gottes auf der Erde? Da hat er den Preis bezahlt, ja?
War es nicht, dass auch da mit dem anfing, dass die Heidenvölker?
Ja. Absolut. Das war ja Gottes Plan sowieso schon immer gewesen, aber dann durch den Heiligen Geist sind dann hier, es hat sich ausgebreitet. Übrigens spricht die Bibel vom Ausstreuen, sie wurden ausgestreut, ausgesät. Aber gab es nicht auch vorher schon ein paar Heiden, die sich bekehrt haben? Sind nicht die Israeliten selbst Heiden gewesen? Mal bevor sie bei Gott gewesen waren? Das steht in der Bibel irgendwo an einer Stelle, dass das auch, ich meine, ja. Abraham war auch ein Babylonier gewesen. Also, irgendwo, an irgendeiner Stelle, nicht wahr? Obwohl es gab natürlich diese Heilslinie, das stimmt schon. Aber es gab auch Heiden, die sich da schon bekehrt haben, ab und zu. Hat Gott vorher schon gewirkt?
Ja.
Hat Gott vorher schon auch nach Gerechtigkeit, hat vor Gott schon die Gerechtigkeit? Also in seinem Wirken hat er vorher schon Gerechtigkeit gebracht, richtig? Mhm. Ja oder nein? Mhm. War er vorher schon Friede?
Ja.
Hat er auf Frieden hingewirkt? Okay, gab es den Heiligen Geist schon vor auf der Erde?
Ja.
Habt ihr einen biblischen Beweis, wo der Heilige Geist schon gewirkt hat? Er schwebt im Wasser? Okay, das war noch vor dem Sündenfall, aber nach dem Sündenfall. Im Alten Testament.
Also David spricht von ihm.
David, nicht wahr? Nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir. Ja, ganz deutlich. Der Heilige Geist war genauso gegenwärtig, um an den Menschen zu wirken, ja?
Ich glaube, weil hier Jesus Christus Gott mit der Welt versöhnt hat.
Ja, er hat sie versöhnt, nicht wahr? Genau. Aber warum hätte diese Versöhnung nicht auch stattfinden können, als Gott das Volk aus Ägypten rausgeführt hat? Das hätte man auch als die Versöhnung beschreiben können. Ja, jetzt bist du ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte mit euch in den letzten Minuten einen Vers anschauen, den ihr, glaube ich, alle gut kennt, aber über den ich jetzt erst mit dem Studium nochmal neu nachgedacht habe. Ich glaube, es macht hoffentlich bei euch auch ein bisschen Klick. Lass mich mal eine provokante Frage stellen. Nee, wir stellen die provokante Frage nicht. Wir schauen uns den Text erst an. Und dann stellen wir die provokante Frage. Und zwar in 2. Korinther 12, Vers 9. Es geht ja um das Kraft, das Reich, nicht wahr? Okay, lass uns die Frage doch stellen, bevor wir den Text lesen. Es heißt ja, nun ist das Heil, die Kraft und das Reich Gottes gekommen. War davor keine Kraft? War die Kraft vorher schon vollkommen?
Nein.
Ja, nein, vielleicht. Das stimmt. Aber warum heißt es jetzt? Jetzt ist die Kraft gekommen. Jetzt ist das Reich gekommen. Schaut mit mir, ich hoffe, jetzt habe ich euch genug zum Nachdenken gebracht. Schaut mit mir diesen Vers an. Den kennt ihr bestimmt, habt ihr alle schon mal gelesen oder schon mehrmals. Aber 2. Korinther 12, Vers 9. Kennt ihr den? Den kennt ihr gut, oder? Es heißt hier, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Jetzt habt ihr den Vers schon mal gelesen, oder? Was ist so die generelle Auslegung, die wir diesem Vers geben? Wie legen wir den meisten auf, oder wie wenden wir den an? Also in welchen Fällen hört man so einen Vers? Jetzt schnell.
Wenn jemand krank ist.
Genau, wenn jemand krank ist, wenn jemand down ist, wenn jemand depressiv ist, wenn jemand schwach ist, wenn jemand irgendwie nicht weiter weiß, dann sagen wir diesen Vers und der ermutigt uns. Und das ist richtig so, das ist gut so. Ja? Aber der Fokus ist meistens auf uns, nicht wahr? Wir, die wir schwach sind, bekommen dadurch Kraft. Aber geht es in dem Vers eigentlich primär um den Schwachen? Wer spricht dir?
Gott
sagt, er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Und jetzt sagt er sagt nicht, so lesen wir es meistens, denn deine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Er sagt was? Denn meine Kraft. Er sagt nicht, durch meine Kraft wird deine Schwachheit vollkommen. So lesen wir es auch mal. Dort steht, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Gott sagt, meine Kraft wird vollkommen. Wo?
In meiner Schwachheit.
In der Schwachheit. Da steht in der Schwachheit. Aus irgendeinem Grund wird Gottes Kraft in der Schwachheit vollkommen. Man kann es auch übersetzen, denn meine Kraft kommt zur Ausreifung oder gelangt ans Ziel. Mit anderen Worten, und das ist, es gibt einen Grund, warum Gott so lange gewartet hat. Weil die Kraft Gottes erreicht einen Höhepunkt in der Schwachheit. Und dieser Vers hat zuallererst eine Bedeutung, die gar nichts mit uns zu tun hat. Denn wo ist die Kraft Gottes zur Vollendung gekommen? Am Kreuz. Und wie ist sie da zur Vollendung gekommen?
Durch den Tod.
In Schwachheit. Denn als Jesus kam er nicht als starker Gott. Also wir müssen das verstehen. Das heißt nicht, dass Gott vorher unvollkommen war. Versteht ihr das? Das wollen wir damit nicht sagen. Wir wollen nicht sagen, dass er weniger Kraft hatte. Aber in einem gewissen Sinne kam seine Kraft zur Vollendung, als die Kraft, die er schon immer hatte, als Gott, dieselbe Kraft zeigte und auslebte in Schwachheit. Als die göttliche Kraft sich mit der schwachen menschlichen Natur verband. Und trotzdem diese drei Prinzipien, Gerechtigkeit, Friede vor dem Heiligen Geist, beibehielt. Denn alle anderen Menschen vorher, die auch von Gerechtigkeit wussten, von Friede und von Freude im Heiligen Geist, die eine schwache menschliche Natur hatten, die sind irgendwann gefallen. Und damit in welches Reich abgerutscht? Ins Reich Satans. Das heißt, das Reich Gottes hatte zwar Prinzipien, die gut waren und jeder hat verstanden, die sind eigentlich besser. Gerechtigkeit ist besser als Ungerechtigkeit. Friede ist besser als Krieg. Freude im Heiligen Geist ist besser als Freude im Fleisch. Aber aus irgendeinem Grund war kein Mensch in der Lage, diese Prinzipien aufrechtzuerhalten. Im Leben stellt sich am Ende raus, dass irgendwie dieses Prinzip beliebt oder nur dieses Prinzip funktioniert. Irgendwann sündigt man. Gottes Kraft war sozusagen noch nicht gerechtfertigt, wenn man sozusagen, es war noch nicht bewiesen, dass Gottes Kraft tatsächlich stärker ist als diese Kraft. Und am Kreuz triumphiert Christus, triumphiert die Kraft Gottes über den Satan in Schwachheit. Und damit ist die Kraft Gottes sozusagen zur Vollendung gekommen, sie ist ausgereift. Und weil Gott sozusagen seine Kraft jetzt völlig bewiesen hat, und das ist der Grund, warum jetzt das ganze Universum für immer sicher ist. Ihr wisst, Ellen White hat mal gesagt, dass bis zum Kreuz, erst am Kreuz, die loyalen Engel ihre letzten Sympathien für Satan verloren haben. Das heißt, selbst hier, als sie gesehen haben, wie die Assyrer die Frauen der Israeliten aufgeschlitzt haben, als sie gesehen haben, wie die Israeliten ihre kleinen Kinder irgendwelchen eisernen Göttern in die Röhre geschoben haben und sie verbrannt haben. Selbst da, als sie gesehen haben, was der Satan alles bewirkt hat, haben sie noch immer irgendwie gedacht, vielleicht irgendwo im Hinterkopf, vielleicht hat der Satan in irgendwas vielleicht auch ein bisschen recht gehabt. Sie haben Gott geglaubt, aber es nicht ganz verstanden. Hier, als sie die Kraft Gottes in Schwachheit sehen, in der Schwachheit von Jesus, und die Kraft Gottes triumphiert, ist die Kraft Gottes zur Vollendung gekommen. Es ist zur Fülle gekommen. Es gibt keinen Platz mehr für Zweifel. Es ist völlig ausgereift. Und weil die Kraft Gottes völlig ausgereift ist, sozusagen, kann sie jetzt gepflanzt werden auf die Erde und fängt dort an zu wachsen. In Schwachheit. Und deswegen ist dieser Punkt mit der Geburt Jesu und mit seiner Natur und mit seiner... Denn ist Jesus schwach gewesen?
Kann man dann Hebräer 4, 15...
Danke. Den wollte ich gerade lesen. Ich danke dir, dass du gut mitgedacht hast. Das ist nämlich der letzte Text für heute. Hebräer 4, Vers 15. Was lesen wir dort? Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Er ist schwach, aber hatte die Kraft Gottes. Denn die Kraft Gottes ist das Evangelium. Das Evangelium ist das Evangelium vom Reich, ist das Gegenteil von der Sünde. In Christus kombiniert sich das Reich Gottes mit der Schwachheit. Bis zu Jesus war Schwachheit immer mit Sünde. Es gab keine Ausnahme. Christus war der Erste, der gezeigt hat, auch Schwachheit kann sich mit dem Reich Gottes koppeln. Er hat die Verbindung geknüpft und diese Verbindung bietet er dir an. Er sagt, nicht wahr? Lass sie an meiner Gnade genügen. Denn die Kraft Gottes wird in Schwachheit, kommt in Schwachheit zur Veränderung. Wenn ich als schwacher Mensch die Kraft Gottes erleben konnte und dieses Leben leben konnte, dann, jetzt Achtung, gut zuhören, kannst du das auch. Und darum geht es ja. Das ist der Sieg. Und das ist das, was der Satan nicht hören möchte. Und das ist der Grund, bei dem Thema fliegen bei manchen die Fetzen. Aber das ist das, was den Satan besiegt. In der Kraft Jesu. Du hast es vorhin schon gesagt. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Reich, und wie gesagt, es wächst, nicht wahr? Es fällt nicht über Nacht vom Baum. Und manchmal muss man auch Disteln rausreißen und Dornen rausreißen und irgendwann ist die Frucht da. Und wenn die Frucht es zulässt, holt er sie heim. Wenn der Charakter Christi vollkommen wieder gespiegelt ist, wenn die Kraft des Evangeliums in unserer Schwachheit sich zeigt. Nun, ist nicht ein wunderbarer Vers? Gewaltiger Vers. Wir haben nicht mal ansatzweise alles geschafft, was man hätte sagen können, aber müssen wir auch nicht. Wir haben noch eine Ewigkeit, um weiter zu studieren. Ich glaube, wir haben genügend gesehen, um Mut zu bekommen für unser Leben, oder? Dass wenn wir das nächste Mal denken, oh, ich bin so schwach, ich kann das nicht, dann lass uns daran denken. Gott hat darauf gewartet, um seine Kraft. Er hat 4000 Jahre lang gewartet und hat geduldig, er hätte ja so gern eingegriffen, oder? Er hat nur dann gewartet, bis die Gelegenheit kam, in Schwachheit seine Kraft zu präsentieren. Wenn Jesus das kann, kannst du das auch. Denn dieselbe Kraft, die Jesus zur Verfügung stand, steht dir auch zur Verfügung. Du hast dieselbe Bibel, sogar ein paar Bücher mehr als er. Derselbe Gott im Himmel, derselbe Heilige Geist, dieselben Engel, alles das Gleiche. Der Satan ist auch nicht schlimmer als zur Zeit von Jesus. Und ja, er war Gott, wir sind nicht Gott. Aber die Bibel macht ganz deutlich, seine Göttlichkeit war verhüllt. Er hat seine göttlichen Vorrechte nicht benutzt. Er hat nicht gesagt in der Wüste, als Satan gesagt hat, ich war mach das und jenes, hat er nicht gesagt, du weißt ganz genau, dass ich Gott bin. Gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Hat in seiner menschlichen Natur geantwortet, hat seine menschliche Natur überwunden, damit deutlich gemacht, man kann überwinden und er gibt uns damit die Kraft, auch Überwinder zu sein. Das ist das Reich Gottes. Wollen wir uns vornehmen, darüber mehr nachzudenken. Denn nur wenn wir darüber nachdenken, wird es uns verändern. Nur wenn wir diesen Samen in unser Herz lassen, kann er wachsen. Und Gott dankbar sein, dass seine Kraft in Schwachheit zur Vollendung kommt. Und dass wir, wenn wir noch so schwach sind, zur Vollendung kommen können. Nicht wahr? Vollendet werden können. Durch die Kraft Gottes. Wollen wir noch zusammen beten? Lade euch ein, dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen. Von Herzen Dank sagen für dieses wunderbare Thema und für die Kraft, die dahinter steckt. Und wir bitten dich, dass du diese Lektion, die wir gerade gelernt haben, tief in unser Herz hineinschreibst, dass wir sie nicht vergessen und dass wir bei dir bleiben und in dir wachsen dürfen. Wir danken dir, dass du uns so sehr liebst, dass du uns immer wieder diese Dinge vor Augen führst. Dass wir wissen dürfen, dass geistliches Wachstum kein Muskeltraining ist und keine Olympiade, wer der Beste ist. Sondern es bedeutet in Wirklichkeit, in aller Schwachheit dich hineinzulassen und sich seiner eigenen Schwachheit bewusst zu sein und dich wirken zu lassen. Und wir danken dir, Jesus, von ganzem Herzen, dass du gezeigt hast, dass deine Kraft in Schwachheit zur Vollendung kommt. So bitten wir dich von ganzem Herzen, dass du jetzt uns nach Hause bringst, gesund und bald wieder zusammenführst, damit wir dein Wort noch besser verstehen können und mehr Lektionen lernen dürfen. Hab Dank dafür, Jesus, von ganzem Herzen. Amen. Dann wünschen wir euch einen guten Nachhauseweg und euch auch eine gute Nacht, die ihr live zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Schaut auf Joel Media vorbei. Es sind auch die nächsten Videos hochgeladen. Und dann sehen wir uns nächsten Dienstag hier zum Adventsgeschichtsseminar 1818 und 1819. Und dann Offenbarung 12, Vers 11. Bis dann wünsche ich euch Gottes Segen. Viel Freude beim Studium seines Wortes. Amen.